Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ein leidenschaftlicher Innovation Executive. Als einen solchen beschreibt sich unser Gast dieser Folge. Sein Name: Erik Wirsing. Er war Vice President Global Innovation bei DB Schenker und im CEO-Bereich der Schenker AG Teil von Global Ventures and Innovations. Mit Erik schauen wir also einmal mehr in die Logistikbranche. Denn keine zweite ist so von digitalen Fortschritten abhängig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Erik, was bedeutet für dich Innovation Executive? Du sagst von dir selbst, dass Innovation kein Bereich sei, sondern eine Haltung.
Also erstmal, hallo Andrea, schön erstmal hier zu sein auch. Und ja, Innovation Executive ist im Endeffekt für mich ein relativ einfaches Thema. Ich möchte Innovation umsetzen. Das heißt, ich möchte nicht nur darüber reden, sondern Innovation Theater, dass wir praktisch ganz viele tolle PowerPoint-Folien haben oder ganz viele tolle Filmchen und Marketingmaterial, sondern im Endeffekt geht es ja dann darum, Sachen live zu bringen, Sachen zu integrieren in die Operations, irgendwelche Missstände, Probleme, Herausforderungen zu beheben damit. Deswegen auch immer zu verstehen, wo kommt denn eigentlich jetzt die Sorge oder der Druck her und wie kann dann eine Neuerung, eine neue Technologie, eine Innovation, eine neue Startup-Kooperation uns entsprechend hier helfen, also sehr schnell rauszufinden, was hilft, wie können wir es reinbringen, passt das zu uns, passt das nicht zu uns, und das ist praktisch das, womit ich mich die vielen letzten Jahre jetzt beschäftigt habe, und genau, deswegen habe ich da, glaube ich, auch einiges auch an Erfahrungen, auch einiges lernen dürfen, was nicht funktioniert, weil das gehört halt leider auch dazu.
Und wie bist du zur Logistik gekommen?
Ja, also ich bin sozusagen, ich sagte mal so liebevoll, mit Diesel im Blut irgendwo aufgewachsen. Also ich bin wirklich Logistiker-Urgestein. Also mein Großvater hat mal 1935 ein Fuhrunternehmen gegründet. Das im Osten, also in der DDR damals noch. Was schon bemerkenswert war, wirklich in der Region dann auch was zu haben, auch über die ganze Teilung der Bundesrepublik entsprechend auch weiter das Geschäft aufrechtgehalten. Mein Vater hat das 1990, also nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, das Geschäft übernommen. Und ich war praktisch ja da noch Kind und Jugendlicher und bin dann entsprechend mit Logistik disponieren, mit LKWs entsprechend aufgewachsen. Und bei uns war halt zu Hause, weil meine Eltern sind beide Diplom-Ingenieur für Kfz-Technik, also wirklich mit Maschinen und LKWs, das war halt bei uns immer präsent. Und deswegen war es irgendwie dann wahrscheinlich auch in die Muttermilch oder in die Wiege mitgelegt worden, irgendwo in der Logistik auch zu enden, wo mein Bruder was anderes macht. Aber bei uns, bei mir war das so, aber bei uns in der Familie, wir haben alle einen LKW-Führerschein, wir haben alle entsprechende, alle Führerschein, ich habe sogar einen Panzerführerschein, was jetzt nicht mit Logistik was zu tun hat, aber eher dann, was ich nach dem Abi dann gemacht hatte. Aber genau, so, und dann bin ich ja entsprechend immer schon in die Logistik rein, mal irgendwann Speditionskaufmann gelernt. Also von der Pike auf das Ganze auch gelernt, habe dann irgendwann berufsbegleitend noch zweimal studiert, dann halt BWL mit Fachrichtung Logistik und war dann die letzten 26 Jahre wirklich bei einer großen Spedition beim Logistikunternehmen Schenker, habe dann dort verschiedenste Sachen aus und auf und umgebaut, habe von allem, was irgendwo neu war, immer meistens mich darum gekümmert. Das heißt auch einen Innovationsbereich für die Schenker Deutschland AG mal irgendwann mit aufgebaut, später das für Deutschland, Holland, Belgien, Schweiz und dann seit den letzten 9 Jahren, 10 Jahren das Ganze dann sogar global verantworten dürfen. Und da ging es natürlich dann um Forschungsthemen, um R&D, um Fördermittel, da ging es um neue Technologien, da ging es um Nachhaltigkeit und alles, was irgendwo Logistik verändert, disruptiert und entsprechend vielleicht anreichert oder auch das, was Kunden von uns einfach morgen wollen. Das ist so mein roter Faden und deswegen immer so Logistik, Mobilität der Zukunft, die Mannschaft intern mitzunehmen, darauf vorzubereiten, dessen, was da sein kann, gleichzeitig den Blick nach vorne zu wagen, was kommt dann noch auf uns zu und was heißt denn das jetzt? Das kann ja total toll werden, eine richtige Chance sein oder auch eine Gefahr sein, vielleicht auch für Kunden oder Partner eine Gefahr sein oder auch eine Riesenmöglichkeit. Und das ist so mein roter Faden. Ja, und jetzt bin ich bei Schenker aber dann auch erstmal in dem Sinne raus. Das heißt, hier steht auch ein bisschen so eine Luftveränderung für mich auch mal an. Versuche jetzt natürlich auch vielen Startups noch weiterhin zu helfen. Bin da jetzt auch ein bisschen auch so auf der Neuorientierung. Und das tut auch mal ganz gut, so nach über 26 Jahren, jetzt einfach mal zu sagen, jetzt mache ich mal ein paar Sachen, auf die ich mal richtig Lust habe auch. Und auf die anderen Sachen hatte ich auch ganz viel Lust, um das auch ganz klar zu sagen. Aber jetzt geht es bei mir natürlich sehr viel auch darum, was hat man vielleicht auch noch für Ideen, die vielleicht in den letzten Jahren einfach mal auch ein bisschen geparkt waren. Und deswegen bin ich sehr viel mit Startups unterwegs, auch ein bisschen mit der ein oder anderen Partner oder Firma auch unterwegs, um da einfach zu gucken, wie können wir Logistik interessant machen. Weil ich glaube, wir haben auch manchmal so ein Image-Thema. Ich finde ja mal, Logistik ist total sexy und ich verstehe mal gar nicht, warum das gar nicht alle so sehen. Aber da gibt es halt so die Fernfahrer-Romantik, die vielleicht noch der eine oder andere von Manfred Krug von ganz früher mal kennt. Das ist es jetzt nicht. Jetzt gibt es zwar die Trucker-Babes und was es da alles so im Fernsehen gibt. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen Image-Thema als Logistiker. Auch mehr Frauen noch. Das hat man doch gerade in den Weltfrauentag auch, dass wir da entsprechend noch mehr mit reinkommen. Also ich glaube, wir haben viel Potenzial. Eine Riesenfirma oder eine Riesenindustrie, die super divers, die super international ist, die mit allen Firmen dieser Welt irgendwo Berührung hat, die alle Gesetzesthemen, die irgendwo passieren, haben eine Auswirkung auf die Logistik. Und deswegen ist das einfach, ich finde das eine mega spannende Industrie. Ich bin wirklich vom vollen Herzblut Logistiker, mag das, ich liebe das und liebe die Veränderung und ein Teil davon zu sein.
Was bedeutet Digitalisierung für die Logistik?
Für mich ist halt so, Digitalisierung ist halt so das neue Grundrauschen der Logistik. Also alles, was wir tun, versuchen wir möglichst digital, effizient, automatisiert oder sogar autonom zu machen. Bei vielen Sachen ist man gut dabei, manches ist aber auch noch zu früh. Aber das wird in den nächsten Jahren doch sehr großen Einfluss haben. Und gerade wenn ich an das Thema Personal und Nachwuchs denke, da haben wir gerade, und du hast den LKW-Fahrer gesagt, da haben wir ein Riesenthema. Also wir verlieren sehr, sehr viele LKW-Fahrer jedes Jahr an Rente. Ich glaube, 25.000 jedes Jahr gehen ganz normal in Rente und nur so 15.000 neue Führerscheine werden ausgegeben in Deutschland. Also LKW-Führerscheine. Und das sind nicht gleich, Berufskraftfahrer, gell? Das sind manchmal auch Leute, die ein großes Wohnmobil besitzen, brauchen halt auch einen LKW-Führerschein. Aber das ist wirklich Berufskraftfahrer, das ist wirklich ein Riesengap. Und deswegen muss sich die Branche hier jetzt auch halt auf solche Dinge wie automatisiertes, autonomes Fahren plötzlich sich jetzt mit befassen. Und da geht es nicht darum, dass wir Fahrer loswerden wollen. Also so ganz im Gegenteil. Würden lieben gern noch mehr einstellen. Aber ist keiner mehr da.
Innovation in der Logistik. Wie werden die denn umgesetzt?
Vieles ist digital. Wir hatten von Edge Computing, was als großes Thema ist. Also wo werden Daten aufgenommen? Viel da auch direkt im Fahrzeug oder in den Lägern. Wir haben sehr viel AI natürlich aus dem Thema Forecasting, Demand Planning. Im Lager hast du natürlich auch beginnend sehr viel Automatisierung, sehr viel Robotik. Dann hast du auch Digital Twins als große Überschrift, wo du Daten und Lager wirklich komplett spiegelst, um dann auf Szenarien eintreten zu können, Störungen sehr schnell feststellen zu können, Wiederfindbarkeit von Ware. Und das ist auch immer so ein großer Punkt, eines der Hauptpotenzialpunkte, nennen wir es mal so, in der Halle ist das Thema Suchen von Ware. Also die Suchaufwände zu optimieren, das kann man mit Digital Twin, das kann man mit Video Analytics, das kann man mit diversesten Technologien steuern. Das heißt, es gibt normalerweise einen Relationsplatz, der heißt dann Stuttgart, Hamburg, München, gibt es überall immer so schöne Linien in den Hallen, wo das eigentlich liegen sollte. Und die letzten zwei Kartons liegen da leider nicht. Wo sind die jetzt wieder? Und da kann der Fahrer nicht los. Oder er muss beladen und sucht dann die letzten drei Stücke, weil die irgendwo wieder irgendwo liegen. Und das ist genau diese Suchaufwände, wenn du das halt durch eine Digitalisierung, durch eine entsprechende Videodatenaufbereitung oder durch was auch immer für eine Technik dem Fahrer oder dem Belader, der das Ganze macht, sehr schnell sagen kannst, da hinten liegt das Ding und da ist die Palette und hier musst du mitnehmen oder die gibt es heute gar nicht, die Palette, dann kann der natürlich wesentlich schneller raus und du optimierst auch denn seine Arbeitszeit.
Ist die digitale Anbindung der Fahrer denn schon vorhanden?
Es ist relativ vieles schon da und die meisten nutzen Smartphones. Also da hast du sehr viel Kommunikation über eine App, über ein Smartphone. Es gibt Startups oder Firmen, die die normalen Messenger sogar nutzen, wie WhatsApp und Telegram und spielen da Aufträge rein. Und du kannst sie da genauso annehmen und Informationen zurückspielen. Es gibt auch über die Mauterfassung, das ist ja von Toll Collect. Auch da gibt es Schnittstellen, um die Ortung nutzen zu können. Zu deiner Frage, es ist viel digital angebunden. Bei manchen Sachen wie auch den Zeiterfassung, da gibt es ja die digitale Fahrerkarte auch für die Fahrer, kommst du gar nicht mehr umhin, es nicht digital zu machen. Es gibt aber beim Thema, wie kommuniziere ich mit meinen Fahrern, noch ganz, ganz viel Bedarf und Potenzial. Also da hast du halt welche, die können sich halt dann auch Plattformen oder Startups oder Software leisten, manche halt auch noch nicht oder manche wissen auch gar nicht, dass es das gibt. Weil das ist auch nicht immer alles unbedingt mit riesen viel Geld verbunden, sondern das ist manchmal einfach auch nur Wissen, da gibt es was. Das ist, geht vielleicht ganz viel leichter und auch Startups sind ja sehr, sagen wir mal, flexibel, wenn es was das Thema Pricing angeht.
Das bedeutet, dass die Akzeptanz bei den Fahrern von digitalen Diensten eigentlich ganz gut ist, oder?
Die Einführung bei den Fahrern mit Digitalkonzepte, die haben ziemlich schnell verstanden, das hilft denen. Das entlastet die, das protokolliert das. Die waren ja sonst auch immer so am Ende der Nahrungskette und jeder hat immer gesagt, du hast da gerade wieder Mist gemacht, das hast du ja nicht pünktlich gemacht. Jetzt konnten sie sagen, ich habe genau das richtig gemacht und hier ist die Protokollierung, hier habe ich das gemacht und die Andrea hat es entgegengenommen und so sah das Ding aus und hier hast du den Zeitstempel. Also die haben ziemlich schnell verstanden, dass das sehr viel, sehr hilfreich ist. Deswegen hatten wir sogar in den ersten Jahren, also jetzt auch über 20 Jahre her, gell? Aber da hattest du ganz viel Schulungsbedarf für im Büro. Also den Menschen das erstmal beizubringen. Draußen, die haben sehr schnell den Nutzen gesehen und im Büro ging das dann auch ratzfatz und heute kannst du es nicht mehr wegnehmen. Also wenn du heute so eine Telematiklösung oder entsprechend so eine Software-Applikation oder Kommunikationstool wegnimmst, den Disponenten, dann liegt die Firma brach.
Wonach suchen sich Kunden einen Logistikdienstleister denn aus?
Verlässlichkeit, Resilience, also auch in schwierigen Zeiten oder wenn praktisch der Markt schwierig ist, dann trotzdem noch meine Ware transportieren zu können. Dann ist natürlich ganz viel das Thema Schadensquoten, Nicht-Schadensquoten. Es passieren Schäden, immer mal. Irgendwas kann ja mal passieren. Das muss ja gar nicht der Logistiker oder der Fahrer gewesen sein. Das kann schon im Vorfeld oder im Nachlauf passieren. Aber dann ist mir die Frage, wie geht man damit um? Wie wird das protokolliert? Wie hast du das digital? Es wird mittlerweile sehr viel von Kunden auch nachgefragt, wie können wir das nachhaltiger gestalten? Also können wir den Transport komplett CO2-neutral in irgendeiner Form abbilden? Natürlich ist auch lokale Präsenz, lokale Verfügbarkeit. Also auch wie schnell ist denn der Logistiker bei mir, wenn ich was zu transportieren habe? Weil wenn natürlich jetzt der sitzt am, keine Ahnung, Starnberger See in München irgendwo unterhalb und hat da unten seine Produktionsstätte, der Logistiker hat nur einen Standort in Berlin, dann ist er natürlich brutal lang unterwegs, bis er da unten irgendwie ist und fährt viel Luft durch die Gegend. Also ist natürlich auch so ein bisschen lokale Präsenz, dass du möglichst schnell beim Kunden bist, um dann die Sachen abzuholen und auch wenig Vorlauf.
Ist der Innovationsgrad auch ein Kriterium?
Kann man so sehen. Es ist natürlich immer die Frage, wenn wir jetzt mal so eine Messlatte nehmen, die irgendwie auf einem Meter liegt, also jetzt mal einfach nur die Anforderungen der Kunden, jetzt alles, was wir eben hatten, ergibt sozusagen jetzt mal rein nach oben gesprochen irgendwie eine Höhe von 80 Zentimeter. Und der eine Logistiker bietet einen Meter an und der andere hat halt noch irgendwie bietet 1,20 Meter an. Obwohl eigentlich der Kunde nur 80 Zentimeter braucht, aber jetzt bietet der eine noch 1 Meter, der andere 1,20 Meter. Da wird er sich oftmals sogar für den mit 1,20 Meter entscheiden, weil er sagt, der hat ja noch mehr im Köcher, da könnte ja noch irgendwas vielleicht sein und er hat ja noch, obwohl er es eigentlich gar nicht braucht. Manchmal braucht er es gar nicht, aber die Kunden, gerade wenn du eine lange Beziehung hast mit dem Kunden, dann öffnen die sich natürlich manchmal auch, was super ist und sagen natürlich auch von meinem Logistiker von morgen oder übermorgen habe ich gern diese Anforderung noch. Oder bei uns ändert sich das. Also wenn du eine gute Kunden-Lieferanten- oder Partnerbeziehung hast, der Kunde auch sagt, bei mir wird sich das verändern. Das sind meine Anforderungen. Wir haben demnächst noch diese Gesetzesthematik, die wir erfüllen müssen. Wir müssen jetzt Temperatur protokollieren, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wir müssen jetzt noch grüner das Ganze machen. Wir müssen keine Ahnung, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist mal als ein Thema, muss natürlich auch erfüllt werden. Und da hast du natürlich dann sehr schnell auch eine Auswahlkriterien, die anders sind, dass du entsprechend sowas dann mit abbilden musst und dich auch darauf vorbereiten kannst. Und auch, wir haben auch Kunden, mit denen haben wir gemeinsame Dashboards entwickelt, Verpackungen zusammen entwickelt. Also auch Verpackung ist ein Riesenpunkt, auch wo du viel Luft rauslassen kannst aus der Ware, dass du praktisch keine Luft transportierst, was bei Luftfracht zum Beispiel ein Riesenthema ist. Also Volumina in der Luftfracht sind einfach super teuer. Und da gibt es halt auch Lower Deck und Upper Deck. Also alles, was oben rein muss in den Flieger, kostet immer mehr als unten rein. Und manchmal ist das unten rein nur wegen 2 Zentimeter passt es halt nicht rein. Wenn du die Verpackung aber änderst, passt vielleicht doch unten rein, sparst du richtig Geld.
Wie entwickeln Logistiker Innovationen? Welche Rolle spielen Startups und das Venture Clienting?
Also Startups sind ein Part der Bereicherung oder Anreicherung für tolle Dinge. Also es gibt ultra viele Startups und ich glaube jetzt gerade die Zahl war, ist glaube ich allein im letzten Jahr über 2.500 neue Startups in Deutschland. Also ist auch das ist, glaube ich, knapp 30% mehr als 2024. Also es geht wieder massivst nach oben. Wir hatten jetzt gerade so eine Delle. Aber die großen Logistiker haben oft Innovationsbereiche. Sie haben Forschungslab. Jeder kennt vielleicht das DHL Innovation Center in Troisdorf. Schenker hatte auch einen Innovationslab als Kooperation mit einem Wissenschaftsinstitut. Es gibt aber dann auch viele solche lokalen Nukleusäure, da gibt es in Köln was, in München was, in Berlin was, in Hamburg was. Es gibt viele Städte, die auch wirklich Logistik-Innovation fördern und auch Themen machen. Aber sowas wie die ganze Wissenschaftsthematik wie Fraunhofer, auch die ganze TU, das ist Unikum Deutschland. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Deswegen, da kommt aber auch viel raus an Neuerungen. Also es gibt das Fraunhofer IML in Dortmund, was das Institut für Material Flow and Logistics ist, also wirklich auch auf Logistik, wo ganz viel von Sensorik über Verpackung, über Robotik, über KI, brutal großes Thema bis hin zu Videodatenverarbeitung, all das kommt aus diesen Forschungslaboren. Und so ein Fraunhofer ist ja nicht nur reine Grundlagenforschung, oder sogar weniger Grundlagenforschung, sondern angewandte Forschung, die man sehr schnell mit einem Industriepartner zusammen in Realität überführt. Und das ist, und da gibt es immer so einen Mix. Startups sind super, weil sie oft ein konkretes Problem sehr dezidiert lösen. Und das ist halt super. Und da gibt es halt auch das neue Wording, der seit ein paar Jahren ist ja so Venture Clienting. Das bedeutet im Endeffekt, dass du als das Venture ist das Startup, du bist der Client, also der Kunde von einem Startup. Und da gibt es eigene Bereiche, viele Bereiche sogar, die mittlerweile Venture-Clienting-Bereiche aufgezogen haben, um genau Startups zu screenen. Auch da hat sich viel gedreht in den letzten Jahren von Push zu Pull. Früher hat man, da gab es ein tolles Startup, dann haben wir das gefunden und gesagt, hier, Andrea, tolles Startup, nimm mal, nutz mal. Und ich so, passt nicht so richtig. Oder vielleicht, lass mal sehen. Aber wenn es dann später funktioniert, das Ganze groß zu machen, war oft das Problem. Jetzt ist eher der Weg, dass man zu Pull geht. Das heißt, wir gehen erstmal in die Organisation zum Kunden, versuchen genau zu analysieren, was sind denn die Probleme, die Sorgen, die Aufgabenstellung, die Herausforderungen. Und da wirklich Zeit investieren, weil das ist auch anstrengend, das genau zu verstehen, wo drückt der Schuh. Und wenn ich dann weiß, da drückt der Schuh, dann gehe ich raus und suche mir, entweder kenne ich einen Supplier, einen Partner oder eine Firma, die das schon genauso tut, oder ich habe ein Startup, das ist vielleicht mit dem ich es machen könnte. Oder wenn es das alles noch nicht gibt, dann bringe ich es halt zu den Fraunhofers dieser Welt und erfinde es halt noch neu.
Kommen digitale Innovationen immer aus den IT-Abteilungen?
Es kommt nicht alles aus IT-Abteilungen. Oder auch KI oder Digitalisierung ist kein IT-Projekt. Das ist eine generelle Organisationsveränderung und die Organisation muss mitkommen. Und ich habe relativ viele Sachen schon gesehen und ich sage immer, die Lösung gibt es irgendwo. Sie muss nur passen. Und die Organisation muss verkraften, dass diese neue Lösung jetzt bestehende Zöpfe abschneidet und mal neu agiert. Und wenn das die Organisation mitmacht, dann können richtig tolle Sachen passieren. Und deswegen haben es manchmal so die ganzen Neugründungen oder auch die so Greenfield haben, so keine alten Zöpfe mitschleppen, manchmal einfacher natürlich schneller durchzustatten. Denen fehlt aber oft dann die Kundenbeziehung. Und das ist natürlich, warum machen wir das? Wir machen ja nicht Logistik für uns, sondern wir machen ja Logistik für die Kunden. Und die Kundenbeziehung dort zu lernen, was sind denn die Anforderungen der nächsten Jahre, das ist so das Wesentliche. Und da in dieser Gemeinschaft, Kunde, Supplier, Zulieferer, Startups, Forschung. Und ich sage mal, wir müssen auch keine Angst haben hier in Deutschland vor KI-Themen irgendwie aus dem Ausland, weil KI braucht Lernmaterial, KI braucht Prozesswissen, KI muss trainiert werden. Und dieses ganze Prozesswissen, wir sind Maschinenbauer in Deutschland, die ganzen Industrien, die haben alle Daten, die diese KIs brauchen, um richtig clever und gut zu werden, das ist alles hier in Deutschland. Wir müssen jetzt nur das Richtige mitmachen und dann, wir sind mit dem Thema Plattform noch ein bisschen anders, auch beim Thema Umgang mit Startups, Investitionsmöglichkeiten, Anreizsysteme, da gibt es noch Potenzial. Aber alles, was eigentlich diese ganzen Boston Dynamics und Robotics und Human Robotics, die es da alles gibt, die brauchen alle ganz viel Daten. Und die Daten hat Deutschland, lustigerweise.
Das war doch ein wunderbares Schlusswort, Erik. Ich habe mir gemerkt, dass in deinen Adern Diesel und nicht Blut fließt, dass du einen LKW-Führerschein besitzt und mit aller Kraft in deiner jetzt beratenden Rolle eine wirkungsvolle Rezeptur gegen das angesprochene Imageproblem der Branche zur Hand hast. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Resttag und alles Gute für die Zukunft.
Das gleich für dich, Andrea. Danke für die Einladung.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.